Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Er mache Augen und Ohren uns auf, Verstand und Herzen weit. Amen. Wenn wir jetzt, liebe Gemeinde, nicht unmittelbar seine Passion bedenken, sondern, wie schon gesagt, die Ursache der Heilsökonomie Gottes. Wir haben es in der Lesung des Alten Testament, aus dem Alten Testament gehört, die Geschichte zwischen der Schlange und dem Menschen. Und ich fürchte, ich kann auch heute auf diese grandiose Geschichte hin euch nichts Neues sagen von der Sünde. Das liegt natürlich zuerst daran, dass das Wort Sünde überhaupt nicht vorkommt in diesem langen Text. Ja, schon in der zwischentestamentlichen Literatur, dann aber vor allem beim Apostel Paulus, wird das Erzählte als Ereignis des Sündenfalls verstanden. Augustin entwickelte daraus die Lehre von der Erbsünde. Und auch in unseren Luther-Übersetzungen ist Genesis 3 so überschrieben, der Sündenfall. Aber nichts davon steht im Text. Und niemand, der diese Geschichte vom Paradies, den beiden Bäumen, Frau und Mann und der Schlange, unvoreingenommen, unbeeinflusst von Jahrhunderten christlicher Auslegungstradition lesen würde, müsste zwangsläufig auf den Gedanken kommen, hier werde von Sünde oder gar von ihrer Vererbung erzählt. Der jüdischen Auslegung, die immerhin das ältere, das primäre Recht an dieser Geschichte beanspruchen kann, der jüdischen Auslegung von Bereschit Kapitel 3, also ist das Konzept Sünde eher fremd. Und so will ich euch heute nichts anderes versuchen, als mit euch diese Geschichte neu zu lesen, ohne einen Gedanken an die Sünde. Nur zu lesen, was da steht, ohne die Konzepte hineinzulesen, mit denen wir aufgewachsen sind, die aber, fürchte ich, einem befreienden Verständnis dieser Urgeschichte mehr im Weg stehen, als sie zu erhellen. Nun denn, was bisher geschah? Gott, auf einer ansonsten eher steppenartigen Erde, hat einen Garten angelegt, in den er den von ihm aus Lehm erschaffenen Menschen verbrachte. Daseinszweck dieses Menschen sollte sein, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Von ihm sollte er sich ernähren, er sollte ihm Heimat sein in der Fremde, Sicherheit in der Ödnis, ein kleiner, bewohnbarer Fleck inmitten einer unwirtlichen Welt. Aber der Mensch war einsam und so erschuf Gott die Tiere, ein erster Versuch, dem Menschen Gesellschaft zu verschaffen. Aber der Mensch, obwohl er den Tieren Namen gab und sie sich also anverwandelte, sie zähmte, blieb im Grunde seines Herzens einsam. Also erschuf Gott aus einem Teil seines Körpers, der berühmten Rippe, einen weiteren Menschen, Fleisch vom Fleisch, Bein vom Bein. Der Mensch hatte im Menschen ein Gegenüber und so wurde aus dem Menschen ein Mann und eine Frau. Und so wurde aus einem Haus ein Heim, aus einem Garten ein Lebensraum. Alles stand reichlich zur Verfügung, pflanzliche Nahrung, frisches Wasser, Baumaterial, Geist und Gespräch. Und Freiheit. Freiheit innerhalb der Grenzen des Gartens. Und auch im Garten selbst setzte Gott den Menschen eine Grenze. Zwei Bäume im Garten sollten tabu sein. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und der Baum des Lebens. Essen verboten. Bei Todesstrafe. Verhält sich Gott hier nicht ein bisschen so wie die unvorsichtigen Eltern, die ins Kino gehen und dem 14-jährigen Sohn sagen, Abendessen steht im Kühlschrank, aber das Bier im Getränkefach darfst du auf keinen Fall anrühren. Sonst gibt's lebenslangen Hausarrest. Das habt ihr verpasst in Genesis 2. Genesis 3. Auftritt die Schlange. Ja, sie tritt auf, denn offensichtlich kriecht sie noch nicht und flüstert der Frau etwas Bemerkenswertes zu. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Die Schlange sät Zweifel. Und wir wissen alle, unsere Erinnerung ist lückenhaft, unzuverlässig bisweilen. Zeugenaussagen unterscheiden sich. Und wer weiß schon ganz genau, was Gott gesagt hat? Es ist doch vielmehr so, wenn jemand behauptet, im Namen Gottes zu sprechen, ist höchste Vorsicht geboten. Vor allem dann, wenn ich daran glaube, dass Gott tatsächlich spricht. Mit der Behauptung, Gott habe dies oder das gesagt, kann unglaubliche, unfassbare Macht ausgeübt werden. Macht, die meinen Verstand ausschaltet, die mich instrumentalisiert, die mich dazu bringt, Dinge zu tun, die ich gar nicht tun will. Sollte Gott tatsächlich gesagt haben, iss nicht von den Bäumen im Garten? Nein, hat er nicht. Nur diese beiden. Aber Erkenntnis ist gut und nützlich. Und Wissen tötet nicht. Wissen ist Macht. Gut und Böse zu unterscheiden, könnte ein notwendiger Entwicklungsschritt für uns sein. Ein kleiner Schritt für uns, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Will Gott uns klein und unmündig halten? So souffliert die Schlange der Frau. Übrigens, dass die Auslegungsgeschichte die Frau als Einfallstor der Sünde gedeutet hat, ist nichts anderes als misogyn. Es hätte genauso der Mann sein können. Immerhin kostet der, ohne weitere Ermutigung zu brauchen, nur auf bloße Aufforderung hin von der verbotenen Frucht, ein klassischer Mitläufer. Gedankenlos, skrupellos. Wie auch immer, der Mensch als Mann und Frau isst vom verbotenen Baum. Kühl kalkulierend tut sie das Unkalkulierbare. Unfähig zur Impulskontrolle gibt er seiner Gier nach. Und so essen sie einfach. Kein großes Ding, werden sie sich sagen. Gott aber wird sagen, sie haben sich entschieden. Was passiert ist, den Menschen gehen die Augen auf. Schlagartig wird ihnen bewusst, wir hätten das nicht tun dürfen. Wir stehen nackt da. Was nicht passiert? Sie fallen nicht tot um. Und wie sie später lernen werden, Gott vollstreckt die angedrohte Todesstrafe nicht, mildert sie ab zu lebenslanger Verbannung. Auch dies, wie die Eltern, die bei ihrer Rückkehr den betrunkenen Sohn nicht aus dem Haus werfen, sondern erst einmal ins Bett bringen. Und ja, den Menschen geht ein Licht auf. Ganz wie die Schlange ihnen gesagt hatte. Am Ende behält die Schlange recht und nicht Gott. Oder? Nun, eine Sache hat die Schlange nicht gewusst oder hat sie bewusst verschwiegen. In dem Moment, in dem Adam und Eva essen, erkennen sie nicht nur. Nein, die Scham ist geboren. Und alles, was jetzt folgt, ist Folge dieser Scham. Der Lendenschurz aus Blättern, der Büstenhalter aus Gräsern, das sinnlose Verstecken vor Gott, der des Abends im Garten spazieren zu gehen pflegt. Übrigens, Noch ein übrigens, ich mag die Vorstellung, dass Gott in der Abendkühle in seinem Garten Lust wandelt. Du siehst mich, wie ich bin. Und das kann ich nicht ertragen. Das ist die Scham. Die Erkenntnis, der Durchblick, den du gewonnen hast, halte ich nicht aus, weil ich meine, ich bin nicht der, der ich in deinen Augen bin. Ich halte nicht aus, dass du mich siehst, weil ich nicht möchte, dass du mich siehst, wie ich mich sehe. Nach der Erkenntnis bleibt nur das Verstecken. Voreinander, vor Gott. Die Kaskade der Schuldzuweisungen. Die war's. Das ist alles Folge der Scham. Ich kann nicht für mich gerade stehen. Ich kann nicht dem anderen in die Augen sehen. Ich kann nicht sagen, ja, ich. Ich kann nicht die Konsequenzen tragen. Deshalb das sinnlose Versteckspiel vor Gott zwischen den Bäumen im Garten. Und dann doch der kleine Mut, sich zu stellen. Deshalb Gottes charmantes Rätselraten. Wo bist du? Hat er seine Menschen doch nicht in flagranti erwischt? Er muss raten, habt ihr etwa vom verbotenen Baum gegessen? Auf einen Indizienprozess folgt das Urteil schuldig. Aber die Strafzumessung, ich sagte es schon, die vorgesehene Todesstrafe wird nicht vollstreckt, im Gegenteil. Gott macht den beiden Kleider aus Fell. Er gewährt ihnen Schutz vor ihrer Scham. Und das andere, was Gott dann zu den dreien sagt, Schlange, Frau, Mann, kann ich immer weniger als Strafe sehen. Im Grunde beschreibt Gott nur das, was heute ist. Wir leben in einer unwirtlichen Welt. Überleben gibt es nicht umsonst. Wir bekommen nichts geschenkt, sondern müssen unseren Lebensunterhalt verdienen. Arbeit ist nötig, harte Arbeit oft. Eine Geburt ist ein schmerzhafter Vorgang. Und wir Menschen begehren einander, auch sexuell. Lust und Leid liegen nah beieinander in dieser Welt, jenseits von Eden. Und Schlangen sind Reptilien ohne Beine und fast niemand mag sie. Der Griff nach dem Baum der Erkenntnis ist eine Bedingung der Möglichkeit aufzuwachen, erwachsen zu werden, eigene Entscheidungen zu treffen, Fehler zu machen und sich dafür zu schämen. Aber nicht sich dafür zu schämen, was wir sind. Der Griff nach der Erkenntnis ist kein Grund, die Selbstachtung zu verlieren. Ja, das Paradies ist verloren. Vielleicht hat es nie eines gegeben. Für uns jedenfalls gibt es nur diese Welt, in der wir arbeiten und leben müssen. In der wir aber auch arbeiten und lieben können. Gott hat unsere Scham begrenzt. Und noch etwas hat Gott begrenzt, unseren Griff nach dem Baum des Lebens. Das ewige Leben liegt nicht mehr in unserer Reichweite. Wir können es uns nicht aneignen, wie wir uns Erkenntnis aneignen können. Wir werden eines Tages sterben, wie alle unsere Voreltern und wie auch unsere Kinder sterben werden. Das aber, liebe Gemeinde, war schon immer so, auch im Paradies. Das war schon immer eine Bedingung der Schöpfung. Wozu hätte es sonst eines Baums des Lebens bedurft? Dass wir sterben müssen, war bei unserer Erschaffung schon vorgesehen, nicht als Strafe, sondern als notwendige Verfassung des Lebens. Aber Gott reißt den Baum des Lebens nicht heraus. Er fällt ihn nicht. Und an dieser Geschichte An dieser Stelle weist die Geschichte von Adam und Eva tatsächlich über sich hinaus. Wenn ein Engel mit Flammenschwert den Baum des Lebens bewacht, den Garten Eden abschirmt von unberechtigtem Zutritt, gibt es dann dennoch eine Möglichkeit, hineinzugelangen? Gott mauert das Tor nicht zu, er lässt es bewachen. Wie kommen wir hinein? Aber das steht auf einem anderen Blatt. Und beim besten Willen kann ich euch heute nichts Neues sagen von der Sünde, weil das Wort überhaupt nicht fällt in dieser Geschichte. Aber natürlich kommt Sünde vor. Die Sache nämlich, tun, was Gott verboten hat, so einfach ist das. Sünde ist tun, was Gott verboten hat. Und davon handelt diese Geschichte denn doch. Der Mensch tut, was Gott verboten hat, ganz offensichtlich. Ob er erbt oder nicht, so ist es bis heute. Unausweichlich. In dieser Welt haben wir die Wahl zwischen Gut und Böse. Wir können das Gute wählen. Immer wieder. Und immer wieder wählen wir dennoch das Böse. So ist das. Und das erzählt die Geschichte von Genesis 3. Doch trotz unserer unbelehrbaren Natur, trotz unseres Beharrens darauf, immer wieder zu tun, was Gott verboten hat, hat er den Rückweg zum Leben nicht verbaut, nur gesichert. Für heute dazu so viel. Es führt kein Weg des Handelns zurück ins Leben. Nur der Weg des Glaubens. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.